herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne und damit natürlich auch zur Biershow. Moin, Frau Eichler.
Moin, Herr Martinsen. So. Ich muss immer noch lachen. Biershow finde ich gut.
Ja.
Die Bier-Pre-Show.
Die Bier-Pre-Show, genau.
Heute habe ich auch schlauerweise mal das Bier nicht geöffnet.
So, sehr schön.
Und dann kann es schön ploppen.
Dann kann es im Mikro gleich schön ploppen, denn auch dieses Bier ist mit Bügelverschluss. Sie nennen es allerdings anders. Sie nennen es Beugelbuddelbier. Auch schön. Mhm. Es gibt die Dithmarscher Brauerei, um die es heute geht. Und deren Urbock seit über 130 Jahren, ist auch schon sehr alt. Und diese Brauerei, diese Karl Hinz GmbH und Co. KG hat ihren Sitz in Mahne, dem einen oder der anderen vielleicht vom Karneval bekannt. Eigentlich gab es eine bäuerliche Braustätte, die sich an der Stelle befunden hat, wo jetzt eben die Brauerei ist. Und zwar seit 1775. Die Brauerei selber wurde dann im Jahr 1884 von Christian Hinz gegründet und befindet sich dementsprechend, weil sie ja auch immer noch so heißt, Karl Hinz GmbH und so, in Familienbesitz tatsächlich. Gibt es nicht so oft. 2009 wurden ca. 180.000 Hektoliter Bier produziert. Die Brauerei pflegt ein mit Landschaft und Traditionen der Region verbundenes Image. Daher rührte auch der Entschluss, 1983 wieder den Bügelverschluss einzuführen. Mehrfach wurden die Biere dieser Brauerei von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft mit der Bestnote Gold prämiert. Zuletzt das Dithmarscher Pilsner, was wir auch noch probieren werden in dieser Sendung, zuletzt im Jahre 2013. Und neben dem schon erwähnten Beugelbuddelbier, in dieser Bügelflasche nämlich, füllt die Brauerei auch Longneck ab, also ganz normal. Was ich übrigens auch jedem empfehlen würde zu bestellen, weil das für Dithmarscher natürlich ein wahnsinniger Aufwand ist, wenn die irgendwo sind und nicht mehr in Holstein. Weil wenn die nicht mehr zurückkommen, ist das ziemlich blöd für die, logischerweise. Hm. Kann man sich ja vorstellen, ne? Hm. Wegen der Bügelverschlüsse und allem möglichen Krimskrams. Nun gut, und Steini-Flaschen gibt es natürlich auch. Das sind zum Beispiel diese Flaschen, wo das Urtyp drin ist von Dithmarscher, kennt ihr wahrscheinlich von Astra. Die Brauerei gehört den Freien Brauern an. Wir haben es hier mit dem Urbock zu tun. Der Alkoholgehalt liegt bei 6,8 Alkoholvolumenprozenten. Und ich würde sagen, wir öffnen mal dieses hübsche Bier.
Mhm. Ne? Soll ich zuerst? Nee, du. Sehr gut.
Moment. Und das hörte sich nämlich anders an als der Gin-Kram letztes Mal.
Auf jeden Fall. So, jetzt nicht ins Mikro spritzen hier.
Ah, sehr gut.
Viel höher, ne?
Ja, hab ich doch gesagt.
Das kann man schon akustische Analysen für Bügelflaschen anstellen. Nächstes Intro besteht aus verschiedenen Plops.
Hatten wir das nicht schon mal?
Wir hatten es schon mal im Intro, stimmt.
Hatten wir nicht schon mal so ein Intro? Also, die Farbe ist sehr dunkler Bernstein.
Ich sehe im Moment nur die Flasche, aber ja.
Du siehst nur die Flasche.
Riecht auch nach Bernstein. Ne?
Ja. Sattes Rotbraun, würde ich sagen. So richtig rotbraun. Ja.
Es duftet sehr malzig rüber. Lässt sich nicht unterschlagen oder ignorieren.
Und hopfig. Mhm. Und karamellig.
Oh ja.
Und es hat dieses, was auch das Flensburger hat, ich kann das nicht beschreiben, es hat Seaside.
So leicht salzige Küste.
Ja, diese klare norddeutsche Luft, die es nur hier oben gibt.
Die ist mit in der Flasche.
Desto weiter man nach Süden kommt, desto dicker wird ja die Luft. Mhm. Desto geschwängerter wird ja die Luft. Und desto weiter man nach Norden kommt, desto klarer und ist geruchsärmer auch die Luft im Norden. Und dieses klare
Wind zieht das alles
mehr. Ja, wahrscheinlich, durch? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, ne? Kann schon sein, ja. Hm. Und dieses klare, das hat Flensburger und das hat auch Dithmarscher. Diese norddeutsche klare Küstenluft. Und dadurch ist das Bier natürlich auch sehr durchgezeichnet und sehr strukturiert und nicht irgendwie verschwommen oder sonst irgendwie. Das ist immer ganz schön. Es hat ein bisschen mehr Körper als das typische Flensburger. Also das ist jetzt ja auch ein Bockbier, aber es hat allgemein, hat Dithmarscher ein bisschen mehr Körper als das Flensburger. Es also, würde ich sagen, geht eher so in Richtung Detmolder, was den Körper angeht. Mhm. Da ist noch was mehr drin. Aber was? So ein bisschen Gerste.
Ich finde, es hat auch irgendwie so einen Oldschool-Kneipengeruch. Also Bier in der Kneipe-Geruch. kann das noch nicht so richtig festbinden. Ich denke die ganze Zeit drüber nach, aber es hat so ein...
Ah, da ist irgendeine Frucht drin. Aber was? Das ist ja blöd, da komme ich ja überhaupt nicht drauf jetzt.
Ich kämpfe gerade mit den Wörtern im Kopf, weil die Assoziation, die ich habe, ist, wenn in der Kneipe Bier verschüttet ist und auf dem Boden klebt, so riecht es. Aber im positiven Sinne. Schwierig. Und du sagst, du suchst nach einer Frucht.
Ja.
So richtig fruchtig rieche ich jetzt gar nichts. Sehr malzig.
Ist ja fast ein bisschen, oh, ich habe da fast ein bisschen Marzipan.
Huch. So süß.
Ja, und würzig natürlich auch.
Mhm.
Was ist denn das? Oder Haselnuss und irgendwie. Schwierig. Was kann denn das sein? Das ist ja. Das war mir wahnsinnig.
Wir müssen wir gleich mal probieren und dann.
Ja, das müssen wir jetzt auf jeden Fall mal machen. Ja, dann Prost.
Prost.
Oh.
Ja, gut, das klingt mit einem Weinglas besser. Oh ja, es ist sehr würzig. Man schmeckt auch direkt, dass da einiges an Alkohol mehr drin ist.
Hm.
Mit 6,8%.
Das ist fast schon schokoladig.
Okay, jetzt weiß ich, was du meinst, aber es ist eher dunkle Schokolade.
Ja, ne? Ja.
Es wird ein bisschen herb.
Das hat ja auch eine Hopfennote.
Ja, auf jeden Fall. Ja, da ist echt viel. Eine dicke, dicke Hopfennote drin.
Ja, Flensburger hat mehr.
Stimmt. Ist irgendwie von allem viel, ne? Finde ich. Viel Malz, viel Süß, viel Hopfen.
Und mehr Körper, als ich gedacht habe noch.
Mhm.
Also klar, wenn man vom Wein kommt, logisch, ne? Bier ist sehr viel...
grober?
Nee, ja, breitschultriger. Mhm. Ich glaube, das ist Kirsche, die ich da habe.
Ui, okay. Habe ich so gar nicht.
Oder Erdbeere, oh, ich weiß es nicht. Ja, Erdbeere.
Ja, okay, das ich glaube, ich weiß, was du meinst. Kirsche fand ich verwirrend, aber Erdbeere, ja.
Ja,
so
ja.
Ganz reifer Erdbeere, ne?
Ja. Erdbeere, also hopfig, Karamell, ein bisschen Bitterschokolade, würzig, erdbeerig. Schön. Ja, und jetzt bin ich glücklich. Jetzt habe ich die Erdbeere nämlich jetzt. Das ist es gewesen. Schön. So, und schön malzig ist das Ganze auch sehr, sehr, ja, vollmundig so.
Ja, schön. Auf jeden Fall. Also wer ein richtig schön kantiges, würziges Bier mag, das mal schauen.
Also kantig finde ich das überhaupt gar nicht.
Nicht?
Doch, nee. Schon.
Also nicht kantig im Sinne von hier Avantgarde, schwer zu verdauen, sondern eher so hemdsärmelig. Weiß ich nicht. Maskulin ist jetzt auch irgendwie falsch, aber so ein.
Ja. Weiß ich gar nicht.
Was fürs raue Wetter, sag ich mal.
Ja. Ja, ist ja auch ein gibt es ja eigentlich im Herbst, ne? Ist ja eigentlich ein Herbstbier. Das wird jetzt auch so, werden die letzten Flaschen sein, die davon abverkauft werden, schätze ich mal so. Das heißt also, das werdet ihr dann spätestens im Herbst auch wieder kriegen. Ich finde übrigens das Label sehr schön, sehr gelungen. Passt sehr schön zur Farbe des Bieres, finde ich. Das Etikett.
Das ist so ein sehr interessantes Orange-Bronze-Farben.
Sehr schön. Mag ich leiden.
Erkennt man auf jeden Fall wieder.
Das schöne Wappen von Mahne, ne?
Ja. Oh ja, mit drei Muscheln.
Hübsch. Ja. Sehr hübsch. Also das Flensburger ist im Gegensatz zu diesem eine Ecke herber, eine Ecke strahlender, zitruslastiger. Nun ist dieses auch eine andere, ist kein Pilsner, aber trotzdem... Auch im Verhältnis zum Dithmarscher Pilsner werden wir noch probieren, ist das Flensburger noch eine Ecke klarer und noch ein bisschen in Anführungszeichen dünner. Dieses hat mehr Körper als Flensburger. Egal, ich finde oben dieses Emblem auf dem Porzellan auch sehr hübsch. Das Rote ist auch schick.
Oh ja, das ist bei mir schon recht ausgewaschen. Kaum noch lesen.
Ja, siehst du, weil die nämlich immer wieder zurückgebracht werden.
Hm. Aber ist ja auch gut. Ich meine.
Ja, sehr lecker. Das ist eine sehr schöne, ausgewogene Geschichte mit der Würzigkeit und der Karamellnote und dem fruchtigen, dieser fruchtige Charakter ist sehr schön. Der ist auch im Nachhall. Hat auch einen wunderschönen Nachhall.
Mhm.
Das Bier. Wirklich schön. Ja, was machen wir jetzt damit? Kostet übrigens 1,60 die Flasche.
Oh, das ist günstig. Gefällt mir sehr gut. Auf jeden Fall lecker, auf jeden Fall auch gefährlich wegen des hohen Alkoholgehalts im Vergleich, aber ein tolles Bier für raues Wetter, würde ich sagen. Also, dass es das im Herbst gibt, ist schon genau richtig so.
Ich überlege gerade, das könnte man echt gut so.
Und schmeckt wahrscheinlich hervorragend zu so irgendwas, was man mit dunkler Soße isst. Sowas richtig
würziges. Ja. Kann man bestimmt auch eine geile Biersoße draus machen.
Oh ja. Oh ja. Okay, jetzt muss ich den Rest vielleicht wegstellen.
Ich muss dazu sagen, ich bin eh Riesenfan von Dithmarscher. Darf ich als Flensburger gar nicht richtig laut sagen, aber es ist, ich mag das lieber.
Oh, lieber sogar, das ist gefährlich jetzt.
Aber bin ich ganz ehrlich. Mhm. Weil es eben diesen Hauch mehr Körper hat, das gefällt mir besser. Mhm. Ja. Flensburger ist auch cool und ich habe das ja heute in Vorbereitung auf die Sendung nochmal probiert, sozusagen. Und ich verstehe schon, warum das südlich von Hamburg schwierig wird für die Leute. Oder südlich von Hannover oder wie auch immer. Das ist einfach nichts für die. Das ist schon klar.
Also 5 Punkte kriegt es auf jeden Fall. Das ist ein super Bier. Gar keine Frage. Super lecker. Aber halt speziell, ne? Passt nicht. In jeden Abend. Ist jetzt auch nicht ein Meisterwerk oder so, dass ich vom Stuhl fallen würde, aber schon echt gutes, leckeres Bier. Wirklich toll.
Ja, ich hingegen bin begeistert. Mhm. Ich gebe dem Bier aber auch 5 Punkte. Also 5 von 7, was ja wirklich gut ist. Wir haben ja in der letzten Woche dem Detmolder Ginbock auch 5 Punkte gegeben, glaube ich, ne?
Ja, das war auch erstaunlich gut.
Ja, das war echt erstaunlich gut, genau. Und wir werden diese beiden Brauereien in den nächsten Wochen auch weiter begleiten, denn sie werden sich lustig abwechseln, die beiden, also mit D. Dithmarscher und Detmolder werden sozusagen gemeinsam in die Bierzukunft hüpfen, im Hause für ihr Töne. Also, ich bin wie immer begeistert. Also was Dithmarscher macht, finde ich richtig geil. Ich glaube, mein Lieblingsbier von denen ist Urtyp. Urtyp und das normale Pilsner.
Aber, die besprechen wir ja auch noch. Da bin ich
ja, ja, die gespannt. Kommen noch. Genau. Ja, also ich bin auch bei 5 Punkten genau wie du. Ich finde das alles super. Also wir haben besprochen, verkostet den Urbock von der Dithmarscher Brauerei aus Mahne und es gab 5 Punkte von Frau Eichner und 5 Punkte von mir.
Und damit kommen wir zur Sendung, für die ich mich extra konzentrieren muss, denn dieses Bier geht tatsächlich direkt in den Kopf. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Für euch sitzen hinter dem Mikro heute Jennifer Eichner, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Heute haben wir wieder 2 Alben für euch dabei. Wir hören Elbow mit Audio Vertigo, eine nicht unbekannte Band für Hörerinnen und Hörer dieser Sendung. Und dann hören wir noch Enado Negro mit Fasol. Sehr spannend. Danach wird noch ein wenig philosophiert. Und mit diesen Worten übergebe ich auch direkt an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und wir fangen, wie schon erwähnt, mit einer bekannten Band an, die ein Album veröffentlicht hat namens Audio Vertigo. Kommen aus Manchester, wurden 1997 gegründet oder haben sich gegründet. Die Band um Guy Garvey, die sonst noch besteht aus Craig Potter, Mark Potter und Pete Turner, der immer wieder auffällt durch sehr freundliche Tweets Richtung Sting zum Beispiel, wo er sich darüber beschwert, dass die anderen beiden viel zu kurz kommen, womit er recht hat. Sie spielen bereits seit 1990 zusammen und nennen sich seit 1997 dann eben Elbow. Die Band hat bis jetzt 8 Studioalben veröffentlicht, von denen wir 93.000 besprochen haben. All ihre Studioalben erreichten die Top 15 der britischen Charts. 2008 gewann Elbow den Mercury Prize für ihr Album The Seldom Seen Kid und 2009 gar den Brit Award. Audio Vertigo wurde 2023 in den band-eigenen Studios in Gloucestershire und in London aufgenommen. Die Band hatte vor, mit diesem Album einfach Folgendes zu machen. Ich zitiere, die schlechten Dinge, die in der Welt passieren, sollen nicht wiedergespiegelt werden, sondern von ihnen ablenken. So Guy Garvey. So, Frau Eichler, Elbow zum, ich weiß nicht wie vielen Mal.
Zum 12. Mal. 12. Mal, das reicht auf jeden Fall. Erstmal hat das Album die perfekte Länge, finde ich. 39 Minuten. Oh. Optimal. Die wissen, was sie tun. Und dann sind da auch noch so viele tolle Songs drauf. Es ist echt abwechslungsreich. Du hattest schon den Humor angesprochen. Den finde ich hier klasse und vor allem auch schön kontrastiert mit zwischendurch durchaus dunklen Themen, also von Selbsttäuschung über Messerangriffe, schwierige Beziehungen. Und trotzdem ist alles, oder häufig ist es verspielt, es ist musikalisch sehr vielfältig und abwechslungsreich, wie schon gesagt. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht zuzuhören, wie das bei Elbow so ist. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Dieses Album ist einfach hervorragend gemacht. Es gibt immer wieder total unerwartete Wendungen. Es gibt spannende Sounds, es gibt Ohrwürmer und alles in allem ist das Album einfach gut. Also auch für Elbow finde ich einfach gut.
Ja, man hat ja den Bass für sich entdeckt auf diesem Album, vor allem den Moog-Bass.
Ja, dafür gibt es einen extra Pluspunkt, wer den Bass wieder entdeckt.
Ja, ja, man hat so einiges wieder entdeckt. Es gibt ja sogar Gitarren-Soli auf diesem Album. Alles ist ein bisschen dreckiger, als man es von Elbow in den letzten Jahren gewohnt war. Es ist ja zum Teil sogar eher Indie-Rock, vielleicht fast sogar so ein bisschen Alternative-Rock, denn Indie-Pop auf diesem Album, manchmal zumindest. Und natürlich gibt es dann auch eben diese typische Schippe Art-Rock und einen Hauch Progressive-Rock und ein bisschen Post-Brit-Pop. Außerdem hat man den Upbeat wieder für sich entdeckt oder wie er wahrscheinlich, wie Guy Garvey sagen würde, Upbeat. Denn das ist auch das Schöne an dieser Band, dieser wundervolle Akzent. Das ist ja unglaublich schön, da kann ich mich ja reinlegen. Ne?
Das ja, ist dieses wirklich schön.
Ja, ja, dieses Manchester-Englisch ist schon großartig. Ja, war man während der Pandemie ja nun doch eher in ruhigen Gefilden unterwegs, hat man jetzt wieder das etwas Größere für sich entdeckt. Wir besprachen ja auch das Album Flying Dream One. Das war ja eher melancholisch, in sich gekehrt, fast schon innerlich. Und es war ein Album, was vielleicht nicht allen Fans gefallen haben dürfte. Nun also quasi raus aus den Häusern und Wohnungen, wo das letzte Album ja eher zu verorten war, und rein ins Stadion und rein in die Festivals. Da, wo die Menschen sind, da, wo viele Menschen sind. Und so gibt es auf diesem Album auch wieder die ein oder andere Stadionhymne. Und es wird überhaupt wieder sehr viel crowdpleasiger. Man ist im Stadion, man feiert mit den Menschen und natürlich auch die neuen Songs. Zumindest in UK macht man das, denn außerhalb der britischen Inseln ist diese Band, die ja auch schon mit Auftritten bei den Olympischen Spielen in London und bei dem einen oder anderen Jubiläumsfeiertag der britischen Königin aufwarten können. Man ist aber keineswegs anbiedernd geworden, also falls es sich jetzt so anhört, dass die sich jetzt irgendwie an die Fans anbiedern oder so, nein, nein, das überhaupt gar nicht. Es würde auch gar nicht zu Elbow passen. Es ist ja nun auch immer noch Indie, nicht? Und zwischendrin gibt es immer mal wieder so kleine Interludes, das finde ich auch ganz witzig. Es handelt sich hierbei um so kleine musikalische Schnappschüsse, die während der Aufnahmen zu diesem Album entstanden. Finde ich ganz drollig, hat man ganz hübsch gemacht. Wir haben es also mal wieder bei diesem Elbow-Album insgesamt mit einem Richtungswechsel der Band zu tun. Also weg von der Innerlichkeit, rein in die Stadien, rein ins Extrovertierte oder Extrovertiertere vielleicht. Das ist für den einen oder anderen natürlich erstmal wieder gewöhnungsbedürftig. Da muss man sich erstmal wieder drauf einstellen. Interessant bei Elbow ist eine Sache, was Elbow nämlich nicht macht. Sie wiederholen sich fast nie. Sie bleiben immer neugierig, immer experimentierfreudig und ein bisschen unausrechenbar bleiben sie auch für ihre ZuhörerInnen. Und das gefällt mir wahnsinnig gut. Ich habe in dieses Album reingehört und dachte, huch, was ist denn das jetzt schon wieder? Man kann sich bei Elbow erfreulicherweise auf nichts richtig einstellen und das ist eigentlich toll. Das mag ich sehr, sehr gerne. Das ist die eigentliche Leistung dieser drolligen Art-Rock-Formation aus der Nähe von Manchester, dass sie das können. Und Guy Garvey hat schon wieder die Idee für die nächste Platte. Da soll es wohl grooviger werden. Er hätte sehr viel Talking Heads gehört, hätte er gesagt, in der letzten Zeit. Und das wäre vielleicht eine Idee fürs nächste Album. Also, liebe Elbow-Fans, man kann gespannt sein, man darf gespannt sein. Was nun dieses Album angeht, so ist es von vorne bis hinten meiner Meinung nach ein gelungenes Album. Es hat eine ausgesprochen gute Dramaturgie. Es ist mit seinen knapp 40 Minuten, hast du ja auch schon gesagt, nicht zu lang. Es ist für Elbow typisch nicht zu glatt produziert. Man könnte sagen, Elbow liefert. Das ist eine Band, wo man mittlerweile sagen kann, da kann The National sich ein Beispiel dran nehmen und einige andere Bands, die zwischendurch immer mal so ein bisschen schwächeln. Das hier ist typisches Elbow-Album, weil gut. So. Dieses Album ist im Jahre 2024 erschienen und deswegen wollen und dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Also das läuft richtig schnell. Hat mir sehr gut gefallen, dieses Album. Aus irgendeinem Grund, ich glaube, es ist einfach irgendeine wilde persönliche Präferenz würde ich es nicht in meine Alben des Jahres Shortlist aufnehmen, aber ja, richtig gut gemacht, toll, also genau richtig produziert so. Und nee, einfach ein gutes Album. Mehr kann ich dazu nicht sagen, es ist herrlich. Es ist richtig gut gemacht und ja, eine Hörempfehlung.
Genau, und deswegen spielt es bei mir natürlich eine ganz große Rolle bei den Alben des Jahres. Und deswegen rennt es natürlich auch, wie sich das gehört. Also, es ist schon auf der Longlist drauf. Also, ich mach das diesmal wie du. Mhm. Ich mach das jetzt schon. Ja. Das wird jetzt alles direkt eingetragen. Mal gucken, wie ich damit hinkomme. Also, wir haben gehört Audio Vertigo von Elbow und es gab ein Schnelles Läuft von Frau Eichler und ein Rennt von mir.
Und damit kommen wir zu Elado Negro. Das ist ein US-amerikanischer Musiker, aber ursprünglich aus Ecuador, der einen ziemlich vielseitigen Sound hat, irgendwo zwischen Elektro und Folk. Dafür ist er bekannt. Und er ist auch bekannt dafür, dass er einerseits zwar sehr entspannte Musik macht, andererseits aber sehr frickelige, detailreiche Kompositionen produziert und unkonventionelle Klänge mag. Das klingt doch nach etwas, was in diese Sendung sehr gut hineinpasst. Er hat nun gerade im Februar 2024, also zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Sendung, in diesem Jahr ein neues Album aufgenommen. Es heißt Phasor, man muss ja das eher ein bisschen rollen wahrscheinlich. Vielleicht heißt das Album auch Phaser, nein, wahrscheinlich Phasor. Und wir hören erstmal Martinsen dazu.
Ja, es ist ein bisschen wie bei Elbow, in anders natürlich, aber auch hier geht es vom letzten Album Farin, was ja eher ruhig war und aus der Einsamkeit heraus entstand, nun eher wieder in Richtung Post-Pandemie. Alles auf Null, könnte man auch sagen. Das scheint so ein bisschen das Motto dieses Jahres zu sein, dass danach das wieder an das davor anknüpft. Es scheint, als hätten wir die Pandemie zumindest musikalisch hinter uns gelassen tatsächlich. Und was noch sehr bemerkenswert ist, ist, dass wir hier einen Synthesizer hören, der da heißt Salma Construction. Das ist ein Synthesizer aus dem Jahr 1969, der vom Komponisten Salvatore Martirano entwickelt wurde. Ziel der Entwicklung war es, seinerzeit eine Kompositionsmaschine zu erschaffen. Nun, das hat eher weniger geklappt, aber den Synthi, den gibt es. Und das zeigt dann eben auch wieder, wo die elektronische Musik eigentlich herkommt, nämlich von der klassischen Musik. Das allein ist ja schon spannend genug. Der Opener LFO, a.k.a. Loop Finds Oliveros, ist eine Hommage an die Ikone der elektronischen Komposition Pauline Oliveros und Lupe Lopez. Eine Mexikanerin übrigens, die für Fender Verstärker baute, also für diese Gitarrenfirma, und die in mindestens mal bei den GitarristInnen in dieser Bubble als Legende gilt. Nun, trotz dieser ganzen Theorie haben wir es hier mit künstlerischem Experimentieren zu tun, der so ein bisschen mit Schönklang verwoben wird, getragen von transparentem Sound und hübschen Lyrics. Und so lässt sich der Lärm des Alltags mit diesem Album sehr hübsch ausblenden. Was hören wir nun hier eigentlich? Nun, wir hören Avantgarde-Pop, wir hören Soul und eine Schippe Jazz. Treibende Grooves, die das Album schön durchziehen. Ein Hauch brasilianischen Jazz der 70er Jahre mit Vibraphon, Moog-Sounds und federleichter Percussion im Hintergrund. Vielfarbige elektronische Atmosphäre und das alles zu einem hübschen Ganzen zusammengeklöppelt. Und das gefiel mir dann schon wieder sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch die Produktion weiß zu gefallen und mit seinen 35 Minuten ist es beileibe auch nicht zu lang. Vielleicht ist es aber noch nicht warm genug für dieses Album, ich weiß es nicht. Ich glaube nämlich, dass das Album im Sommer in lauen Nächten noch besser zur Geltung kommen wird, wenn man dann so vielleicht noch auf dem Balkon sitzt, wenn es schon ein bisschen, naja, so wenn diese lauen Nächte eben anfangen, wie dem auch immer sei. Das darf natürlich keine Relevanz für das Urteil dieses Albums sein eigentlich. Es ist ein wirklich gutes Album, so viel lässt sich sagen.
Ich schließe mich in allen Punkten an. Auch als Nicht-Gitarren-Nerd ist es ein hervorragendes Album, ist es toll produziert, ist es hat unheimlich spannende Klänge. Also wer sich darauf einlassen kann, ein wenig Avantgarde da zu hören, und es ist ja nicht mal schwer zu hören, es ist durchaus zugänglich, der bekommt hier eine kleine Schatzkiste von echt spannenden Sounds, gleichzeitig aber verpackt in so einem sehr, finde ich, eigentlich entspannten Album und ja auch gar nicht langen Album, wie du schon erwähnt hast. Und das finde ich schon eine große Kunst, dass so viel Kunst und so viel Originalität und gleichzeitig so viele Hommages an die großen Legenden zusammenzupacken und das zu etwas Hörbarem zu machen, für das man gar nicht die Ahnung haben muss, auch wenn es wahrscheinlich wesentlich mehr Spaß macht, wenn man all das erkennt. Das ist einfach ein wirklich hörbares Album. Also da passen unsere Alben heute auch wirklich gut zusammen. Ich hatte an beiden sehr viel Spaß.
Ja. Ja,
beides Alben, die ich wahrscheinlich meiner persönlichen Neigung nach gar nicht ausgesucht hätte, aber die einfach wirklich gut klingen, wo die Interpreten bzw. Komponisten auch einfach wirklich wissen, was sie tun. Und das hört man in jeder Note.
Ja, ich hätte mir das erste natürlich sehr wohl ausgesucht.
Ja, stimmt. Elbow, dafür hatten wir sie schon zu oft, dass man viel Gutes erwartet. Ne? Weil das Album in diesem Jahr erschienen ist, müssen wir es natürlich auch bewerten. Fasort von Helado Negro.
Was machen
wir nun damit?
Das läuft.
Ja, da bin ich dabei. Läuft für mich doch sehr schnell, aber auch hier kein Kandidat in meinem Fall für das Album des Jahres. Aber durchaus eine Hörempfehlung. Also, wir haben gehört, Helado Negro mit, also Helado mit H geschrieben, ne? Helado Negro, für alle, die es jetzt gerade abtippen wollen. Das Album heißt Fasol und es gab ein Läuft von der Martinsen und ein Läuft von mir. Und damit kommen wir zu unserem kleinen Philosophie-Teil, wo wir wild herumphilosophieren über irgendein Thema, das uns so in den Kopf kommt. Und ich musste heute denken, lustigerweise haben wir vor der Sendung schon drüber gesprochen, wie man im öffentlichen Fernsehen umgehen sollte mit Figuren, die etwas schwierig sind. Das passt ganz gut zusammen. Da gibt es Leute wie zum Beispiel Markus Lanz, den Hörerinnen und Hörer unserer Sendung vielleicht wissen, den wir nicht unbedingt so gerne mögen. Und immer wieder, klar, man muss nicht jeden mögen, aber es gibt Figuren, die nicht gerade dafür sorgen, dass die Nation zusammenwächst oder irgendwie positiv nach vorne guckt und zusammenarbeitet, was die schwierigen Probleme unserer Zukunft angeht oder auch nur für besonders gute Unterhaltung sorgen, sondern im Gegenteil für Zwietracht und eine eher schwierige Stimmung im Land vielleicht dazu beitragen. Und die ewige Diskussion ist da ja, was sollen wir eigentlich von unseren GZ-Gebühren mitbezahlen und an welcher Stelle ist eigentlich die Grenze erreicht? Fand ich eine spannende Frage. Insofern, was machen wir damit?
Uff, also lassen wir Lanz mal kurz außen vor. Mhm. Ich glaube, in allererster Linie ist es mal wichtig, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen oder auch Radio journalistisch arbeitet.
Ja.
Wenn es um die politischen Dinge geht, wenn es um Tagesschau, Tagesthemen, Heute, Heute-Journal und all diese ganzen Sachen geht, um Politmagazine und so weiter und so fort. Und das machen sie ja normalerweise auch. Das machen sie nicht normalerweise, das machen sie. So. Die arbeiten sehr wohl journalistisch. Das ist auch alles gut und alles schön und da gibt es eigentlich auch nicht so furchtbar viel zu meckern. Man kann immer darüber diskutieren, ob das immer so richtig ist, dass man den Öffentlich-Rechtlichen vorwirft, sie würden so mit Geld um sich schmeißen und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch eine ziemlich billige Methode, das Öffentlich-Rechtliche zu schwächen. Das geht dann immer ganz leicht. Ja, es gibt Dinge, die vielleicht nicht unbedingt überall nötig sind, aber ganz bestimmt sollte man nicht sparen bei den Nachrichtensendungen und bei den Polit-Features und bei den Polit-Sendungen und all diese ganzen Geschichten. Sparen ist sowieso immer so eine Sache. Ich bin gar nicht so sicher, ob das immer so der richtige Weg ist. Beim Öffentlich-Rechtlichen zumindest nicht. Weil wir wollen ja qualitativ hochwertiges Fernsehen. Das ist doch klar. Und dazu gehört übrigens auch Unterhaltung, nebenbei mal so. Das kommt auch, das gehört alles dazu.
Ja.
Dazu gehört auch Sportberichterstattung und so weiter und so fort. Was nun diesen Journalismus angeht, das ist das eine. Wenn wir uns nun diese Talkshows angucken, die es ja schon immer gab, nur diese Talkshows, die waren früher, die hießen NDR Talkshow, die gibt es heute noch. Die hießen 3 nach 9, gibt es heute auch noch. Die hießen Kölner Treff, gibt es heute auch noch. Diese Polit-Talkshows, die gibt es noch gar nicht so lange. Hm. Nun, wenn man sowas macht, dann muss man das gut machen oder muss man das journalistisch machen, zum einen. dann muss da ein Moderator, eine Moderatorin sitzen, die das A ernst nimmt, die das auch kann, B, und die eben journalistisch entsprechend auch ausgebildet oder vorgebildet ist. Das sind die Grundvoraussetzungen dafür. So, es ist auch übrigens nicht Pflicht, dass das Öffentlich-Rechtliche neutral sein muss oder irgend so ein Blödsinn, was immer mal wieder erzählt wird. Das ist völliger Blödsinn. Nein, muss es nicht. Ja, es darf sehr wohl eine Haltung haben. Es muss sogar eine Haltung haben gegenüber allem, was in irgendeiner Form faschistoid ist oder irgend so ein Kram natürlich. Ist doch logisch. Das ist übrigens auch der Grund, warum das Öffentlich-Rechtliche nicht verpflichtet ist, die AfD überall zu hofieren.
Ja.
Und in jede Talkshow einzuladen. Sie sind dazu nicht verpflichtet. Das ist ein ganz großer Blödsinn. Müssen sie nicht machen. Nicht? Man muss sie nicht künstlich groß machen. Das ist das eine. Das große Problem, wenn es um diese Polit-Talkshows geht, scheint mir doch zu sein, dass diese Talkshows besser aufgehoben wären bei YouTube und nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, weil es doch sehr meinungsstarke ModeratorInnen sind, die da so sitzen. Das heißt, die sitzen da nicht als ModeratorInnen, die sitzen da als Menschen, die selber eine Meinung haben. Ja. Das ist schwierig. Ganz besonders bei dem schon erwähnten Markus Lanz, da ist es natürlich sehr ausgeprägt. Der sitzt da eben, also erstmal ist das kein Journalist. Nee. Zweitens ist das ein Mensch, der eine dermaßen starke Meinung reinbringt in diese Sendung, dass es kein Morgen mehr gibt. Und der würde sich gut machen als Influencer bei YouTube, aber nicht als Moderator beim Öffentlich-Rechtlichen. Es sei denn, er macht das, für das er eigentlich angestellt wurde, früher nämlich ursprünglich mal. Nämlich für Infotainment. Der soll gefälligst irgendwelche Schlagerstars interviewen oder, keine Ahnung, was weiß ich, über die Königshäuser berichten oder was weiß ich, was man alles machen kann. Sowas in der Richtung, das kann der ja gerne machen. Ja? Oder irgendwelche Kochshows moderieren. Was er ja früher alles gemacht hat, das war ja früher überhaupt kein Polit-Talkshow-Mensch. Da kommt er gar nicht her. Der hat früher ganz andere Sachen gemacht. Das hat sich so ergeben, weil er gemerkt hat, dass er damit halt sehr gut ankommt. So, und genauso funktioniert unter anderem diese Sendung mit Clickbait. Ja, da werden halt irgendwelche Thesen aufgestellt und dann klicken die Leute da drauf. Das ist doch klar. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass er als Moderator in dieser Sendung Politik macht. Sozusagen eine Meinung forciert. Und das geht nun wirklich nicht. Die Meinung haben die Gäste zu haben und nicht der Moderator selber oder die Moderatorin selber. Ganz im Gegenteil, die müsste dann eher eingreifen, wenn irgendwas zu arg wird oder zu heftig wird oder wie auch immer. Er macht es aber anders. Er diskutiert nicht als Moderator, sondern als Teilnehmer der Diskussionsrunde mit, wenn man so will. Und das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Also er nutzt diese Sendung quasi für seine persönliche politische Agenda. Und damit habe ich tatsächlich ein Problem. Das geht nicht. Ja. So. Anstelle des ZDFs würde ich also sagen, es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder du machst eine journalistische Ausbildung und machst wirklich eine Polit-Sendung, aber so wie sich das gehört. Oder du hörst auf damit und machst den Infotainment-Kram, für den du hier eigentlich angestellt warst ursprünglich. Oder du hörst auf. So. Ja. Problem ist, die haben irre Quoten damit. Nicht wahr? Das heißt, das ZDF kann sich natürlich darüber auch ein Stück weit rechtfertigen. Das ist ja für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht ganz unwichtig. Nicht? Wenn die Sendungen nicht geguckt werden, dann beschweren sich die Leute ja auch schon wieder. Das ist ja auch ein Problem. Nicht? Warum soll ich was bezahlen, was ich nicht gucke und so weiter und so fort? Weil die Leute das Solidaritätsprinzip noch nicht verstanden haben, aber ist egal.
Ja. Ja, und die Tatsache, dass die genau das senden sollen, was wichtig ist, unabhängig von den Einschaltzahlen, aber gut, ja.
Genau. Nicht? Also eigentlich darf die Quote gar keine große Rolle spielen. Eine geringe Rolle muss sie natürlich immer irgendwie spielen, das ist ja klar. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber solche Ausmaße darf das natürlich eigentlich meiner Meinung nach nicht nehmen. Und das sage ich, der ich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wirklich abgöttisch liebe. Ich finde, wirklich liebe alles an diesem Ganzen da. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk bringt Menschen hervor wie Tommy Wosch, er bringt Menschen hervor wie Andreas Müller und Martin Böttcher oder wie Katrin Thüring oder wie Sarah Kuttner oder wie Katrin Bauerfeind oder was weiß ich wen nicht noch alles. Oder früher Rudi Carrell und Hans-Joachim Kuhlenkampf und Loriot und so, um mal Radio Bremen hier ganz nach vorne zu ziehen. Ja, das sind ja alles tolle Sachen, die da gemacht wurden und die da entdeckt wurden. Oder auch HP Kerkeling, die kommen alle vom Öffentlich-Rechtlichen. Zufällig jetzt auch gerade von Radio Bremen. Gut, egal. Aber wir hatten den RBB ja gerade schon mit Wosch und mit Thüringen und mit Kuttner und mit Müller und mit Böttcher. Also auch ein toller Sender. Deutschlandradio Kultur, was ist das für ein grandioser Sender? Fantastisch. Ja? WDR 5, fantastisch. Bremen 2, großartig. Also es gibt wirklich unfassbar viele coole Sender. Das ist es nicht. Ich möchte auch nicht, dass die weniger Geld bekommen. Ganz bestimmt nicht. Das halte ich für einen absoluten Blödsinn. Ich finde nur diese Auswüchse, und daran ist ja nun nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk schuld, insofern schuld sind wir natürlich wieder mit alle, weil dieses Internet eben so viel bestimmt. So, und weil mittlerweile der Recht hat, der lauter ist und der die krassere und krasseste These hat und so weiter und so fort. Und da ist das Internet nur das Vehikel von dem, was wir gerade alle so machen. Wir wollen alle immer wahrgenommen werden, immer mehr wahrgenommen werden. Wir wollen Likes, wir wollen Zuspruch und so weiter und so fort. So darf aber das Öffentlich-Rechtliche nicht funktionieren. Das geht natürlich nicht. So funktioniert das Öffentlich-Rechtliche aber im Falle von Lanz sehr wohl. Und das ist falsch.
Ja, das so. Finde ich sehr schade. Das Allerwichtigste aus meiner Sicht hast du am Anfang gesagt, die öffentlich-rechtlichen Sender müssen journalistisch arbeiten. Und das geht mir auch, also das fehlt mir bei solchen Sendungen wie bei Markus Lanz. Weil, also ich zumindest freue mich darüber, GZ-Gebühren zahlen zu dürfen, um diese ganze Institution oder diese vielen Institutionen zu finanzieren, genau dafür, dass sie unabhängig gleichzeitig aber mit dem Blick auf das Land als demokratisches Land Journalismus machen können, der informiert, unabhängig von Einschaltquoten. Dass die auch eine Rolle spielen, genau hast du schon gesagt, ist auch völlig richtig. Aber ich finde es so wichtig, und das sieht man an Ländern, die das nicht haben, die keinen öffentlichen Rundfunk haben, ich finde es so wichtig, dass es diese Stimmen gibt, die nicht nur dem hinterherlaufen, was die Leute fehlklicken. Und das merken wir ja heute noch viel mehr als jemals in der Geschichte der Medien, dass dieses ständige dem hinterherlaufen und immer optimieren für das, was mehr geklickt wird, was mehr geguckt wird, was länger geguckt wird, uns in die völlig falsche Richtung führt. Weil das immer nur über emotionale, aufregende, angstmachende Sachen sind. Das menschliche Gehirn ist einfach dafür gebaut, negative Sachen überzubewerten, dem mehr Aufmerksamkeit zu geben, Gruppen zu bilden, all solche Dinge, die in heutigen Zeiten mit Algorithmen und Social Media so sehr ausgenutzt werden können. Und ich möchte einfach, dass der öffentliche Rundfunk sich dagegen halten kann und so eine Insel bildet, wo genau das nicht passiert. So ein Markus Lanz, um das Beispiel nochmal zu bemühen, ist aber ein Beispiel für genau das. Jemand, der eine Meinung, die offensichtlich sehr beliebt ist, vertritt und den Leuten und seinen Talkshow-Gästen auch gerne in den Mund legt und dadurch gleichzeitig beliebt und gehasst wird. Aber selbst das Markus Lanz hassen ist ja in gewisser Weise populär und sorgt für Einschaltquoten und sorgt für die Relevanz dieser Sendung leider im Sinne von, dass das gemacht wird, weil Leute darüber reden. Traurig. Das finde ich wahnsinnig traurig und ich würde mir wünschen, dass das aufhört. Denn gleichzeitig, wie du vorhin sagst, ich bin auch ein großer Fan der Öffentlich-Rechtlichen und es gibt so viele tolle Sendungen im Fernsehen, im Radio, bei YouTube werden viele Sachen finanziert, die genau das erfüllen, was ich gerade erzählt habe. Die richtige und journalistisch gut recherchierte, unabhängige Infos geben, die keinen offensichtlichen Schwerpunkt, also keine Schwerpunktmeinung haben, außer dass Demokratie irgendwie was Gutes ist und genau das sollte es eigentlich sein. Deswegen hoffe ich sehr, dass diese Ausnahmen, und ich hoffe, dass es das in der aktuellen Lage ist, dass diese Ausnahmen von dieser Regel wie Markus Lanz irgendwann in die ewigen Jagdgründe gehen dürfen, damit wir mehr Platz haben für die, ich weiß es nicht, für die Maltis dieser Welt.
Ja, er kann ja wieder kochen.
Ja, da bin ich auch völlig dabei. Er kann ruhig irgendeine Unterhaltungssendung machen. Also, da darf man auch eine Meinung haben. Da ist dann auch klar, dass das nicht irgendwie wichtig ist, sondern dass das einfach nur auch da ist und dass irgendein Mensch ist. Ja, aber wenn er da sitzt und den Leuten irgendwie in den Mund legt, dafür sehe ich ihn auch zu selten. Ich kann ihn auch nicht länger als 2 Minuten ertragen.
Naja.
Ja, es ist schwierig.
Naja, er legt ja den Leuten gar nichts im Mund, sondern er hat ja selber seine Thesen, die er damit reinbringt.
Genau, er hat seine Thesen und er versucht, die irgendwie rauszubekommen, also in die Sendung zu bekommen.
Ja, genau.
Und ist auch egal, ob er dazu irgendwas weiß. Ich habe vor ein paar Wochen eine Sendung versucht zu gucken, nach langer Zeit. Öfter mal versucht, das ist schwierig. Aber in diesen, ich weiß es nicht, was es waren, 5 Minuten, habe ich so oft ihn, also mehrmals ihn sagen hören, er hat mal irgendwo gehört, das X und das muss doch so sein. Und dann gibt er dem nächsten Talkgast das Wort, um zu bestätigen, dass er recht hat.
Ja, ja, natürlich.
Und stell die Fragen auch suggestiv, damit die irgendwie sich festlegen müssen und sagen müssen, ja, ja schon, aber schwierig, richtig schwierig.
Ja, das ist auch schwierig. Das ist leider sehr schwierig.
Ja, und du hast völlig recht, auf YouTube völlig in Ordnung. Da soll jeder seinen Channel haben, dann kann Markus Lanz seine coolen Talkshow-Runden machen. Und ich will jetzt auch nicht nur zu sehr auf ihm rumreiten.
Nein,
es gibt da ja noch mehr so ein paar Meinungsmacher. Da kann man das gerne machen. Da können wir vielfältige Stimmen gebrauchen. Jeder soll sein eigenes Ding machen und dann sucht sich jeder, was er haben will. Aber im öffentlich-rechtlichen Fernsehen möchte ich was viel Neutraleres sehen.
Ja, was heißt neutraler? Die müssen ja nicht neutral sein.
Das nee, also journalistisch irgendwie.
Ja, genau. Ja,
journalistisch halt.
Genau. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk und öffentlich-rechtliches Fernsehen muss eine Haltung haben, das ist gar keine Frage.
Ja, ja, ja.
Das ist ja klar. Gegen alles, was in irgendeiner Form faschistoid ist oder sonst irgendwie. Mhm. Oder demagogisch oder populistisch oder sonst irgendwie, nicht? Das ist eigentlich die Aufgabe. So, nun gut. Ich wollte nur noch mal auf eine andere Problematik hinweisen, die vielleicht jetzt hiermit überhaupt nichts zu tun hat. Was nämlich auch nicht sein darf, ist, und da ist es auch egal, ob es die Guten oder die Schlechten sind, ob es auf der einen Seite die Reichels oder wie sie da heißen, mit ihrem komischen, ich weiß gar nicht, wie, Nuis-Dings da oder wie das da heißt da, dieser rechtsreaktionäre Sender von dem Reichert da, von dem ehemaligen Bildmenschen, ob es das ist oder ob es der dunkle Parabelritter oder sonst wer ist, also einer von den Guten ist oder wie auch immer, spielt keine Rolle, weil was nicht passieren darf, die dürfen nicht den Diskurs bestimmen. Das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass aus YouTube der Diskurs heraus bestimmt wird. Da habe ich dann auch ein Riesenproblem mit. Das darf dann auch nicht sein. Und da werden dann die Öffentlich-Rechtlichen unter anderem gefragt, die dafür da sind, das Ganze wieder einzuordnen und so weiter und so fort. Und das Ganze ein bisschen zu beruhigen, nicht? Sozusagen, um das Ganze ins Verhältnis zu setzen, wie das der Deutschlandfunk zum Beispiel ganz hervorragend macht.
Tja, ändern werden wir das heute nicht, aber...
Nein.
Wir können zumindest den Aufruf machen, ja, liebes öffentlich-rechtliches Fernsehen und auch Radio und überhaupt öffentlich-rechtliche Medien, kommt doch zurück zu eurem journalistischen Auftrag, auch bei den Dingen, die im Moment so ein bisschen aus dem Ruder laufen.
Ja, das wäre schön. Ja, oder man kann vielleicht, ja, das wäre tatsächlich schön und auf der anderen Seite gibt es eben so viele tolle Sachen, wie zum Beispiel Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und diese ganzen tollen Sender, die das wirklich richtig klasse machen, muss man auch mal ehrlich sagen. Es gibt ja auch wirklich unfassbar gute Polizsendungen, auch im Öffentlich-Rechtlichen, das muss man ja auch mal ehrlich sagen. Es gibt auch viele tolle Sportreportagen und sonst irgendwie welche Sachen, Hintergrundberichte, gerade wieder beim Deutschlandfunk. Also man kann sich da dumm und dusselig hören, es gibt so viele tolle Sachen da. Auch übrigens mit Meinung, die ist dann auch als Meinung deklariert, ne? Das ist auch ganz wichtig, denn das ist ja auch das, was bei Lanz nicht passiert.
Ja.
Das ist dann auch ganz klar deklariert als Kommentar. Denn natürlich haben Journalisten auch eine Meinung, sollen sie auch haben. Ist ja völliger Blödsinn, dass die keine Meinung haben sollen. Wenn man das als solches deklariert, völlig klar, als Kommentar oder wie auch immer. Hey, fair enough, das ist dann schon in Ordnung. Aber darum geht es ja nicht bei Markus Lanz. Aber egal, das ist nur das, was ich damit sagen will. Ich will die Öffentlich-Rechtlichen schon ein bisschen im rechten Licht stehen lassen. So.
Sehr gut, ja. Das sollten wir so machen. Sie sind wertvoll, wichtig.
Ja, total. Total.
Brauchen mehr Aufmerksamkeit.
Ja, ja, das ist wirklich, also wir wissen gar nicht, wie wertvoll das ist und was wir daran haben. Weil es so selbstverständlich ist. Es ist wieder so wie immer. Ja. Ne? Wir nehmen das einfach so hin, ja, das ist halt da, das nervt, das kostet Geld, was soll das? So. Und es ist aber gar nicht so. Es ist, wenn wir das nicht mehr haben, dann ist es wirklich schlimm. Also es ist wichtig, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist wichtig.
Sehr schön. Wunderbares, wichtiges Schlusswort für heute.
So.
Wir haben auch nächste Woche Themen.
Ja, ach so, ja, richtig, die Themen, ja.
In der nächsten Woche beschäftigen wir uns dann wieder mit Bier, nämlich, also für alle, die uns im Internet hören, gibt es einen Detmolder, jetzt haltet euch fest, Bourbon Chardonnay.
So.
Das wird sehr spannend. Und wir hören zwei Alben, wir hören das Quatuor Agathe, ich denke mal, das sind Franzosen, von daher heißen sie wahrscheinlich Quatuor Agathe. Sie spielen für uns Brahms, das Streichquartett. Und dann hören wir noch Maximilian Hecker mit Never Hard. Bin sehr gespannt.
So. Und dann habe ich noch die freudige Aufgabe, Feedback mitzuteilen. Wir haben Feedback bekommen. Und zwar von dem lieben Arianta, der uns darauf hingewiesen hat, dass wir sehr wohl Dinosaur Junior schon besprochen haben. Es gab nämlich zweimal ein Läuft für Sweep It Into Space. Ja, ich nehme das mal so hin. Wir haben es also schon besprochen. Es gab also zweimal ein Läuft für Sweep It Into Space für Dinosaur Junior. Freut mich ungemein. Das ist immer wieder schön, wie sehr unsere HörerInnen unsere Sendungen verfolgen. Das freut uns ungemein.
Ja, wie sie sich besser daran erinnern können als wir, ist auch herrlich. Das ist
wunderbar. Ja, ich stelle mir unsere HörerInnen mittlerweile so vor, dass die alle Datenbanken voller Sendungen haben, wo sie alles aufschreiben, was wir wann wie besprochen haben. Gut, also seid auch ihr ein Arianta und kommentiert und kommentiert überall und schreibt und liked und tut und macht auf allen Kanälen, wo wir so zu Hause sind. Das ist eigentlich fast alles außer diesem X und TikTok. Das sind so die beiden Sachen, wo wir nicht sind.
Da will keiner mehr sein. Das ist ja auch.
Ja, da will wirklich keiner mehr sein, nee. Und das andere, dafür bin ich zu alt. Das kann ich nicht mehr. Also das, dieses TikTok, also nee. Ich bin schon mit Instagram überfordert. Nun gut, lassen wir das. Nein, aber das ist also wirklich, das Social Media ist anstrengend. Also wirklich. Aber wir freuen uns über jedes Feedback. Tatsächlich, das macht das Social Media erträglicher. Also wenn ihr tollen HörerInnen uns kommentiert, geht's uns besser. Definitiv. Nun, wenn ihr mit diesen ganzen Sachen fertig seid, mit Liken und Teilen und Kommentieren, dann sind wir wieder da. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.